Diese sonderbare Insel, dachte ich, als ich aufs Meer hinausblickte, diese in sich gekehrte Insel, die das Wasser verbannt hat, ihre Küste ein Panzer, der nur an wenigen ausgesuchten Stellen durchlässig war. Wo konnte man in dieser Stadt der Flüsse noch eine Böschung unter dem Beton spüren? Alles war zugebaut und die Millionen, die in der winzigen Mitte zwischen den Steinwällen lebten, hatten nur eine vage Ahnung davon, was um sie herumfloss. Das Wasser war das peinliche Geheimnis, die ungeliebte Tochter links liegen gelassen, während die Parks umschwärmt, umsorgt und überbeansprucht wurden. Ich stand auf der Promenade und schaute übers Wasser in die stumme Nacht. Alles war still und am Jerseyufer gegenüber blinkten die Signalleuchten. Zwei Jogger segelten schwerelos auf mich zu und an mir vorbei. An der South End Avenue reihten sich Stadthäuser und kleine Läden, alle mit Meerblick, dazwischen ein kleiner mit Wein und Hecken überwucherter Aussichtspavillon. Und weit draußen, auf dem Hudson, das ferne Echo der alten Walfangschiffe und Wale und all der New Yorker, die einst, Generationen zuvor, zu dieser Promenade gekommen waren, um Wohlstand und Elend in die Stadt hereinströmen zu sehen oder das Spiel der Lichter auf dem Wasser zu beobachten. Jeder dieser vergangenen Augenblicke war als Spur gegenwärtig. Von hier aus gesehen erhob sich die Freiheitsstatue wie ein fluoreszierender grüner Fleck vor dem Himmel. Dahinter lag Ellis Island, Gegenstand so vieler Mythen. Doch für die ersten Afrikaner, die sowieso keine Einwanderer waren, war die Einwanderungsbehörde zu spät gebaut worden. Und für die späten Ankömmlinge aus Afrika, für Kenneth oder den Taxifahrer oder mich, war sie zu früh wieder geschlossen worden, um uns etwas zu bedeuten. Ellis Island war vor allem ein Symbol für europäische Flüchtlinge. Die Schwarzen, wir Schwarze, hatten rauere Einwanderungshäfen erlebt. Das war es, was der Taxifahrer gemeint hatte. Und jetzt, da meine Ungehaltenheit verflogen war, konnte ich es zugeben. Das war die Bestätigung, die er sich auf seine schroffe Art von jedem Bruder wünschte. Ich lief auf der Promenade Richtung Norden und lauschte den Atemzügen des Wassers. Zwei Teenager mit Skateboards waren die einzigen Menschen auf der Promenade in Rufweite. Die Jungs waren ganz auf ihren Sport konzentriert. Der eine sprang immer wieder von einer niedrigen Rampe und landete mit lautem Klappern, während der andere neben ihm herfuhr und ihn mit einer niedrig, fast auf Knöchelhöhe gehaltenen Videokamera filmte. Ein Lichtstrahl drang aus der Kamera. Ein Sicherheitsbeamter in einem motorisierten Wägelchen fuhr vorbei und warnte die Jungs vor den Rampensprüngen. Sie standen da und hörten respektvoll zu, schienen einsichtig. Doch sobald er weg war, machten sie weiter. Landeinwärts auf der Plaza hinter dem World Financial Center befand sich ein kleiner, halb umschlossener Raum mit einem Springbrunnen, Schilfbeeten und zwei Marmormauern von unterschiedlicher Höhe. Die Mauern trugen Inschriften und an der niedrigeren Mauer hing eine Gedenktafel für New Yorker Polizeibeamte, die im Dienst ihr Leben verloren hatten. Dedicated to the memory of those members of the police department who lost their lives in service to the people of the city of New York. Auf der höheren Mauer waren reihenweise Namen eingraviert. Ganz oben der erste Eintrag. Patrolman James Cahill, 29. September 1854. Und so ging es weiter durch die Jahre. Ein Eintrag nach dem anderen, Dienstgrad, Name, Todestag. Wie erwartet gab es eine bedrückende Anhäufung von Namen im Herbst 2001. Dann folgten die der nächsten Jahre. Darunter war eine weite, glatt polierte Marmorfläche, die auf die noch Lebenden in Uniform wartete und auf die noch nicht Geborenen, die in die Uniform hineinwachsen und bei der Arbeit getötet werden würden. Auf der anderen Seite des Areals, jenseits des Westside Highway, standen die großen Gebäude des Handelsdistrikts hinter einer unsichtbaren Grenzlinie in Reih und Glied, wie Tiere, die sich am Ufer eines Sees drängeln und aufpassen müssen, nicht hineinzustürzen. Die Linie markierte die Ausmaße der riesigen Baugrube. Ich lief zu dem Fußgängerübergang, der früher das World Financial Center mit den Gebäuden verband, die in dieser Grube gestanden hatten. Bisher war ich ein einsamer Spaziergänger gewesen, doch nun strömten die Menschen aus dem Financial Center, Männer und Frauen in schwarzen Anzügen, eine Gruppe junger Japaner, die an mir vorbeieilte, ihren rasanten Redeschwall im Schlepptau. Über ihren Köpfen sah ich zum dritten Mal an diesem Abend die helle Beleuchtung eines Fitnessstudios mit seinen Fahrradreihen, diesmal mit Blick auf die Baustelle. Ich fragte mich, was den Leuten durch den Kopf ging, wenn sie dort vor sich hinstrampelten und mit dieser Aussicht den Schweiß aus ihren Poren trieben. Oben auf der Fußgängerbrücke sah ich, was sie sahen. Eine lange Rampe, die sich in die Baugrube erstreckte, und 3 oder 4 Traktoren, die in der riesigen Grube wie Spielzeugautos aussahen. Und dann sah ich plötzlich dicht unterhalb der Straßenhöhe eine vorbeiratternde U-Bahn aufblitzen, die dort, wo sie die Baustelle überquerte, den Elementen ausgeliefert war, wie eine metallisch-grüne Vene, die sich über das Genick von 9/11 zog. Jenseits des Geländes erblickte ich wieder das in Schwarz gehüllte Gebäude, mysteriös und streng wie ein Obelisk. Auf diesem Boden waren nicht zum ersten Mal Häuser ausradiert worden. Bevor die Türme errichtet worden waren, hatte ein Labyrinth von betriebsamen kleinen Straßen diesen Teil der Stadt durchzogen. Robinson Street, Lawrence Street, College Place. Sie alle waren in den 60er Jahren dem World Trade Center gewichen und heute völlig vergessen. Verschwunden waren auch der alte Washington Market, der belebte Kai, die Fischerfrauen, die Enklave der syrischen Christen, die sich hier am Ende des 19. Jahrhunderts niedergelassen hatten. Die Syrer, die Libanesen und andere Levantiner waren nach Brooklyn verdrängt worden, wo sie auf der Atlantic Avenue und in Brooklyn Heights Wurzeln schlugen. Und davor? Welcher abgetretene Pfad der Lenape lag wohl unter dem Schutt noch begraben? Diese Stelle war ein Palimpsest, wie die ganze Stadt, beschrieben, ausradiert und erneut beschrieben. Es hatte hier bereits Siedlungen gegeben, bevor Kolumbus überhaupt lossegelte, bevor Verrazano in der Meeresenge seine Anker warf oder der portugiesische Sklavenhändler Esteban Gomez den Hudson-Strom aufwärts segelte. Hier hatten Menschen gelebt, sie hatten Häuser gebaut und sich mit ihren Nachbarn gestritten, lange bevor die Holländer den potenziellen Markt erkannt hatten, der in den reichhaltigen Fell- und Holzvorkommen der Insel und der ruhigen Bucht lag. Generationen rasten durch dieses Nadelöhr und ich, einer von ihnen, noch nicht ausradiert, ging zum Eingang der Subway. Ich wollte meinen Faden in diesem Netz der Geschichten finden. Irgendwo in der Nähe des Wassers sprang der Junge, sich klammernd an das, was er vom Leben wusste, mit lautem Geklapper wieder in die Luft.